Peter, bist du sehr entspannt wiedergekommen, ich merke schon.
Ich lungere jetzt auch schon 10 Tage wieder zu Hause rum, also so ist ja nicht, ne?
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Gut, also Begrüßung klappt schon mal.
Ja, lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Wir wissen heute noch tatsächlich gar nicht, wann diese Folge rausgehen wird, weil ich nämlich, wie erwarten, schon wieder im Land bin. Das hat alles nicht so ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Demzufolge schätze ich mal, dass ihr eher als Ostern schon eine neue Episode in eurem Podcatcher haben werdet. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, weil wir jetzt gerade so versuchen, die Termine von... die letzten Termine vom Abschiedsstein aufeinander zu stielen. Also dann gucken wir mal, wie das so wird. Also
wenn Sie das hier hören, wissen Sie es.
Ja, wir aber noch nicht. Ach, nun lass mich doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, okay.
Kapitel 21, Grasprinz.
Ja, genau. So sieht's aus.
Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade irgendwo auf einer Pferdekoppe. Bei Hotwig, Deonot und Josua. Josua scheint quasi aus seiner Bewusstlosigkeit wieder erwacht zu sein, weil den hatten wir ja das letzte Mal gesehen in Anführungszeichen, in Kapitel 17, das war unsere Episode 14, wo er in Ohnmacht gefallen ist nach dem Kampf. Ja, ich bin vorbereitet.
Hurra, im Gegensatz zu mir. Ich habe heute dann mal tatsächlich irgendwo rumgefragt, wo denn wohl der passende Kanal für die Lesegruppe ist. Und dann hieß es ja, wieso, der ist doch da. Und ich so, oh ja, man merkt, ich bin genau überhaupt nicht vorbereitet. Aber gut. genau. Also, Deonot, Josua, Hotwig. Ich vermute mal, dass es eigentlich genau einen Tag später ist. Also, nachdem wir die das letzte Mal verlassen haben. Weil es wird ja auch gesagt, dass Josua noch sehr angeschlagen ist und sich nicht hat nehmen lassen, selber sich die Pferde auszusuchen, wenn es vielleicht nicht sogar noch der gleiche Tag ist. Ich bin nicht ganz sicher. Möglich ist das.
Während Vikolmi sich vertreten lässt, der kann das nicht mit ansehen, wie jemand sich 13 seiner Pferde aussucht.
Tja.
Und Hotwig, der macht diesmal einen sehr sympathischen Eindruck. Also.
Ja, das Thema kommt ja nun im Laufe des ganzen Kapitels nochmal häufiger. Es ist ja nun auch so, dass sich Hotwig nachher auch nochmal gezielt mit, ich glaube, Josua unterhält. Wo es dann auch darum geht, wo Josua mit seinen Gefolgsleuten denn irgendwann hin will und alles. Mhm. Und Hotwig macht halt einen sehr, ich nenne es mal, aufgeräumten Eindruck. Also er ist da auch sehr zuvorkommen, so nach dem Motto, also Vikolmi ist zwar unser Markthahn, aber seine Art und Weise, mit der er mit den Leuten umgeht, ist nicht unbedingt so die von jedermann. Und es sind auch schon einige, die diesen Tarn wieder verlassen haben, weil sie mit der Art, wie er so seine Führungsposition ausnutzt, nicht so 110%ig klarkommen.
Wie überraschend.
Ah, surprise.
Achtung, Sarkasmus.
Ja, das ist halt wieder so ein Teil der Thrithing-Kultur, wo es halt darum geht, dass der Markthahn halt auch, ja, gewählt, in Anführungszeichen wird. Also es wird darum gekämpft im Zweifelsfall. Aber die, ich sag's jetzt mal, Untertanen, sprich die Mitglieder dieses Stammes, stimmen da auch mit den Füßen ab. Sprich, wenn denen das nicht passt, was der Tarn da so veranstaltet, dann schnappen die sich ihren Wagen und schließen sich halt einem anderen Stamm an. Das ist da halt nicht so, ja, wie soll ich sagen, ist nicht so wie sagt man das? In Erde gegossen? Nee, in Stein gemeißelt.
Stein gemeißelt.
Oh. Oh Gott. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, wer da zu welchem Stamm gehört, sondern das ist schon ein permanent fließendes Konstrukt, was ja auch zu diesem fließenden Bild dieser umherziehenden Völker der Trittinge passt. Ne? So.
Ja, Josua will auf jeden Fall seine Position quasi, also Position in Anführungszeichen, seinen Gewinn nicht komplett ausnutzen. Also er nimmt zwar so das ein oder andere gute Pferd, aber sagt halt auch, naja, schau halt, dass du vielleicht nicht nur die teuersten, hochgezüchtesten nimmst, sondern vielleicht auch ein paar normale Pferde. Weil ein Pferd sucht sich Josua selbst aus. Das ist Vinjafort.
Vinjafort, ja, genau.
Windfuß. Ich glaube, Deonaut sucht sich später auch noch ein Pferd für sich aus. Und sonst nehmen sie relativ, in Anführungszeichen, normale Pferde, von denen sie dann auch zwei eintauschen, um damit sich Vorräte zu besorgen.
Also Josua will jetzt nicht, dass die Herde von Ficolmi jetzt fürchterlich geplündert wird und da gar nichts mehr von übrig bleibt. Im weiteren Verlauf des Kapitels denke ich mir dann teilweise, hätte man gemacht.
Ja, das kann ich auch gerade sagen.
Du bist einfach zu nett für diese Welt, aber ich gestehe, ich hätte das auch so getan. Also ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Einerseits ja, aber andererseits ja.
Ja, wie gesagt, hätte es schon verdient, dass Josua ein bisschen mehr hätte bluten lassen. Aber gut. Josua ist halt Josua, den werden wir auch nicht mehr ändern.
Genau.
Und wie du gesagt hast, Hodwig unterhält sich ja noch ein bisschen mit Josua und erzählt dann eben auch, dass es wohl schon des Öfteren auch Steinhäusler durch das Gebiet der Rissinge gezogen sind. Also wir haben das ja schon mehrfach mitbekommen, dass die Leute irgendwo verschwinden. Also Fengbald hat keine Leute mehr in seinem Gebiet, Gutwulf, Felder werden nicht mehr bestellt und irgendwo müssen ja die ganzen Leute verschwunden sein. Und offensichtlich
Die sind nicht verschwunden, sondern die haben sich disloziert, die sind woanders hingegangen. Ja, genau.
Die haben auch mit den Füßen abgestimmt. Also da sind wohl auch schon größere Gruppen durchgezogen, die sich irgendwo versammeln. Aber es scheint relativ friedlich noch abzulaufen, weil ich meine, wenn da so ein Nomadenvolk dann auf einen Teil seines Gebietes verzichten muss, sind die da, glaube ich, auch nicht so.
Ja, wobei, wenn ich das richtig habe, ist es ja tatsächlich so, dass zum einen sind das kleine Gruppen und zum anderen wirklich, ich sag's mal, erbärmliche Gruppen. Also von Pferden ist da nicht die Rede, die sind völlig mittellos, abgerissen, wahrscheinlich haben sie auch Hunger. Flüchtlinge halt, die haben nichts. Und weil sie auch nur, in Anführungszeichen, diese nördlichen Randgebiete der Thrissinge durchqueren und da auch keinen Ärger machen, haben die Thrissing-Herren sich da wohl gedacht, oder Ficolmi auch, lass die mal da durchziehen, solange die nichts machen, stören die uns nicht, tun die uns nicht weh, solange die nicht anfangen, da irgendwo zu siedeln, auf unserem Gebiet, machen wir da nichts. Und das ist halt auch tatsächlich der Grund, warum die Randwächter und auch Ficolmis Stamm des Hengstes so weit im Norden sich befinden, dass die halt unsere Gruppe mit Josua auch aufgegabelt haben, ne?
Ja, und wir erfahren da an der Stelle auch, dass Josua und seine Gruppe wohl schon länger von diesen Randwächtern beobachtet wurden.
Ja.
Bevor sie quasi festgesetzt wurden. Das ist so der erste Hinweis. Deonaut kommt dann auch irgendwann wieder zu ihnen. Der hat inzwischen sich auch ein Pferd mit Namen ausgesucht. Wilderlix, Wildglanz. Und ja, den Rest hat er dann auch noch quasi noch mit abgedeckt. Und die zwei machen sich dann wieder auf den Weg zur restlichen Gruppe, wo sie von Vara abgefangen werden, die sehr um ihren Verlobten besorgt ist. Und sie sind ja immer noch auf der Bullenkoppel untergebracht. Allerdings haben sie inzwischen von anderen Stammesangehörigen wenigstens irgendwie Zelte und Unterstandsmöglichkeiten bekommen.
Ja, weil wie gesagt, Ficolmi ist zwar an der Macht, aber es teilen nicht alle so seine Umgangsweise mit anderen Menschen. Sei es nun die aus dem eigenen Stamm oder auch die, in Anführungszeichen, Gefangenen, die es ja jetzt nicht mehr sind. Ficolmi ist da auch immer so ein bisschen, ja. Also mir kommt da auch immer so ein bisschen Bauernschleue vor, ne? Er kommt sich da sehr schlau vor. Er ist halt auch, ja, definitiv gewalttätig. Ich finde es, ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Okay, vergiss es einfach.
Er ist einfach unsympathisch.
Ja.
Das war noch nett ausgedrückt.
Aber trotzdem nicht doof, ne? Und dumm auch nicht.
Naja, sonst hätte er ja nicht die Position, die er hat.
Ja.
Und ja auch nicht genau. Ungefähr.
Stimmt auch wieder. Ja.
Vara und Josua unterhalten sich auf jeden Fall auch noch mal kurz alleine. Und er will sich eher entschuldigen. Und sie will eigentlich nur sein Herz.
Ja, aber sie echauffiert sich da sehr darüber. Vor allen Dingen, als sie dann irgendwann mal auf Hylissa zu sprechen kommt, so nach dem Motto, dein Herz hängt immer noch an dieser toten Frau und wie kann ich mit einer toten Frau konkurrieren?
Ist schwer,
das, ja. Ist halt so das Problem, das Vara hat, ne?
Und sie besteht auch darauf, weil wenn sie schon mal, wenn sie jetzt schon verlobt sind, dann können sie auch heiraten und bitte jetzt, besser jetzt als später. Dann hat sie das wenigstens in trockenen Tüchern.
Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, Josua hat ihr ja dann gesagt, ja, wir ziehen jetzt zum Stein des Abschieds und wenn wir da sind, dann heiraten wir und dies, das, Ananas und hast du nicht gesehen. Aber ich kann Varas Standpunkt an dieser Stelle mega gut verstehen.
Ja, definitiv, weil sie wissen nicht, was sie erwartet und sie ist schwanger immer noch.
Ja, wird es auch noch eine Weile bleiben. Surprise, surprise, surprise. Aber genau darum geht es ihr halt, dass sie da auch wenigstens auch eine gewiss, ich meine, klar, finanzielle Absicherung sowieso nicht, aber zumindest da Gewissheit hat, ne?
Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, das wird in dem Kapitel wird dieser Umstand, dass sie ja Witwe werden könnte, so oft um die Ohren gehauen, dass ich da irgendwann gesagt habe, ich habe jetzt ein ganz mieses Gefühl, was Josua betrifft. Es klingt so, als würde er demnächst noch ableben.
Okay.
Als wäre sie ja, wirklich
noch. Ja, gucken wir mal.
Also das hat er Ted uns dann schon einige Male um die Ohren gehauen, von wegen, sie wäre eine sehr schöne Witwe und sonst was. Also wir machen das mit der Hochzeit lieber gleich als später und ja das hat ein bisschen unangenehme Vibes.
Ja, ne? Ja, also jedenfalls, die beiden einigen sich darauf, dass halt am nächsten Tag geheiratet wird und dass auch abgereist wird. Und
ja, das Drangyard darf die Trauung vornehmen.
Genau, dass ich glaube, derjenige, der da am aufgeregtesten ist, ist Drangyard, weil der nämlich die Hochzeitsmesse nicht mehr zusammenkriegt. Das hat er ja noch nie gemacht. Das ist ja so ein Bücherwurm.
Fand ich auch sehr süß. Aber sie will ja auch noch jemanden von ihrer Familie dabei haben. Also, aber vorher noch, bevor wir zur Hochzeit kommen, eröffnet uns Geloe, dass sie schon mal abreist. Also sie muss aus welchen Gründen auch immer vorher schon zum Stein des Abschieds, weil sie anscheinend noch irgendwas vorbereiten, untersuchen muss.
Es wird dort Schatten geben und Töne und schwache Spuren wie die ganz kleinen Wellen, die sich zeigen, wenn ein Steinchen in den Bach fällt. Es ist von größter Bedeutung, dass ich das alles zu lesen versuche, bevor überall Menschen herumlaufen. Also sie begründet das aus ihrer Sicht anscheinend ziemlich schlüssig.
Ja.
Und ja, ich finde es auch schlüssig, aber ich weiß, ja, gut. Ich weiß ja schon wieder mehr als ihr.
Ja, Überraschung. Lelet muss auf jeden Fall da bleiben. Die wird in Gudruns Obhut gegeben, weil die kann nicht so reisen, wie Geloe reist. Ja, ist klar, die kann sich nicht in eine Eule verwandeln. Und schon mal
vorausfliegen. Pass mal auf, aber irgendwie muss Geloe Lelet ja auch dahin gekriegt haben.
Ja, schon, aber das war ja trotzdem alles im Aldeorte. Das waren ja vielleicht auch nicht so große Entfernungen zum einen und zum anderen. Der Aldeorte ist natürlich auch besonders.
Ah ja, okay, gut. Wir werden heute noch das eine oder andere Mal auf irgendwelche besonderen Dinge zu sprechen kommen. Vor allen Dingen dann im nächsten Kapitel, das sehe ich schon kommen. Aber gut, ja. Ja, und das Nächste, was dann geschieht, nachdem Geloe abgereist ist, ist etwas, was eigentlich genau in das gleiche Horn stößt, was du vorhin schon gesagt hast. Deonor hält er nämlich Wache und Josua kommt dann zu ihm und Deonor sagt, was wollt ihr hier, weil ihr seid doch noch gar nicht dran. Ja, aber ich kann nicht schlafen. Und dann kommt genau das Gleiche. Also Josua bittet Deonor dann, zum einen sein Trauzeuge zu sein und zum anderen muss Deonor versprechen, dass er sich um Vara und das Kind kümmert, falls Josua was passieren sollte. Also Sabrina nickt gerade weise, ihr könnt das ja nicht sehen, aber da stößt Ted auch nochmal ganz gewaltig in das gleiche Horn. Ich bin ja mal sehr gespannt.
Wobei ich dieses Gespräch zwischen den beiden auch sehr süß finde, weil da auch Josua feststellt, dass Deonor für ihn mehr ist als nur irgendein Gefolgsmann, sondern eher auch ein Freund ist.
Ja. Also. Und ich habe aufgepasst, auch wenn die Chronistin es sicherlich gemerkt haben sollte, aber ich habe auch gelesen, dass Josua und Vara morgen heiraten am 1. Anitul.
Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss auch, während sich hier Deonor und Josua unterhalten, bringt Bryrathis wahrscheinlich gerade den Lektor um.
Brennt gerade die sankelanische Edonitis, richtig.
Mhm.
Genau. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, genau.
die Chronistin definitiv auf dem Schirm. Aber das heißt, wir haben so langsam wieder alle Schäfchen zusammen.
Zumindest auf der Zeitachse haben wir sie alle wieder so an einem Punkt jetzt. Ne? Mhm. Ja. Also, nächster Morgen, Hochzeit. Du erinnerst dich, als wir Vivi Colmy kennengelernt haben, hast du dir Gedanken gemacht über das Mädchen, was da neben ihm saß?
Ja, ich hatte ja erst sehr unangenehme Vibes, aber dann hast du mir ja gesagt, das ist die jüngste oder eine der Schwestern von Vara. Und hier erfahren wir auch, dass es, glaube ich, sogar die jüngste Schwester ist.
Ja.
Namens Hiara.
Richtig, genau.
Genau, meine jüngste Schwester. Ja, und die holt sie, damit sie erfährt, dass Hochzeiten nicht immer nur schlimm sein müssen. Dann möchte ich echt nicht wissen, wie die anderen Schwestern von Vara alle verheiratet worden sind. Das, aber gut, ich weiß ja, welcher Mann für Vara bestimmt gewesen wäre.
Es gibt sicherlich auch unter den Thrithing-Männern welche, die ihre Frauen höher achten. Aber ich glaube,
ja,
als
aber Tochter nicht von Colmy.
Genau. Als Tochter von Magtan Vivi Colmy hast du, glaube ich, definitiv keinen leichten Stand.
Als egal weibliches Wesen in seiner Umgebung hast du keinen leichten Stand.
Wie gesagt, Strangyard ist, glaube ich, der hibbeligste von allen, weil der natürlich auch sich jetzt irgendwie eine Hochzeitsliturgie aus den Fingern saugen muss, weil er natürlich nichts Schriftliches dabei hat. Ich glaube auch nicht, dass der schon mal öfter eine Hochzeit oder eine Hochzeitsmesse gelesen haben könnte. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Und es erscheinen halt auch sehr viele Angehörige des Stammes des Hengstes. Also nicht nur Vivi Colmy, sondern auch zum Beispiel die Frauen aus Utvards näherer Umgebung. Alle in einem tiefen Trauerblau.
Aber die sind ja wenigstens, ich sag jetzt mal, ruhig.
Ja, Vivi Colmy erscheint tatsächlich sehr aufgeräumt und auch sehr gut gelaunt.
Ja.
Ich muss aber trotzdem die
Zeit rumpöbeln. Alla, ein Auge hält die Hochzeit für ein Hand.
Ja.
Es fällt in die Kategorie, wenn ich nichts Gescheites zu sagen habe, einfach mal die Klappe halten. Aber gut, Vivi Colmy halt.
Ja.
Und relativ bald erfahren wir auch, warum er so gute Laune hat. Nämlich kommt dann auch ein sehr abgehetzter Hodwig zu der Gesellschaft und setzt alle davon in Kenntnis. Also zuerst Vivi Colmy, den das aber eher noch weiter erheitert. Die Nachrichten, die er gerade bekommt, und nachdem Hodwig merkt, er hat nicht irgendwie vor, Joso davon in Kenntnis zu setzen, was hier gerade abgeht, wendet er sich an Ison. Und wir erfahren jetzt, dass wohl ein größerer Reitertrupp von Steinhäusern auf dem Weg ist, unter der Führung von Fengbald. Hm. Warum ausgerechnet Fengbald? Ich dachte, wir hätten Gutwulf in die Thrithinge geschickt.
Nein. Du erinnerst dich, Elias wollte Gutwulf wegschicken, aber du erinnerst dich an die Episode, wo die sich da oben auf dem Turm unterhalten, wo ich dich gefragt habe, ja, aber die ist zeitlich im Moment schon ein bisschen lange her, deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Aber wo ich dich gefragt habe, ob du eine Idee hast, woher der das wissen könnte, wo Joso sich rumtreibt.
Ach so, ja.
Jetzt weißt du es, ja?
Ja, wir erfahren nämlich jetzt auch, dass Vivi Colmy anscheinend relativ bald, nachdem sie in den Thrithingen gesichtet worden ist, eine entsprechende Nachricht zum Hochhaus geschickt hat. Also er hatte von Anfang an vor, Joso auf irgendeine Art und Weise loszuwerden.
Ja, und er macht dann auch noch einen auf klugscheißender Korinthenkacker, so nach dem Motto, Vivi Colmy sagt dann auch, ich habe gesagt, dass ich euch nicht am Weiterreiten hindern werde.
Ja.
Ja. Ja, ja, da hat er so ein bisschen Aes Sedai-Vibes, ne? So nach dem Motto, ich lüge nicht, aber ich sage auch nicht die komplette Wahrheit.
Ja, ja, klar. Nee, was ich aber, die Szene, die sich jetzt abspielen, musste ich dann trotzdem ein bisschen schmunzeln, wo dann Joshua zum Vater Strangyard sagt, mach mal hin, ne? Weil sonst ist der Bräutigam tot, bevor du fertig bist.
Hilft aber bei der Aufregung, in der er sich Strangyard befindet, nun überhaupt nicht. Ich stelle mir den wirklich wie so ein, ja, also Morgannis war ja schon wirklich ein sehr verschusselter Gelehrter, der auch sich völlig, ne, aber ich glaube, Strangyard ist dabei auch noch fürchterlich nervös.
Definitiv.
Aber er möchte das gerne richtig machen und ja.
Ich fand das so süß, dieses. Aber wenn wir hier noch viel länger herumstehen, wird sie Witwe sein, bevor die Mansa zu Ende gesprochen ist.
Also. Ja.
Musste dann doch etwas schmunzeln. Also machen wir das Ganze halt im Schnelldurchlauf. Hochzeitsnacht braucht man auch nicht, weil die Braut ist eh schon schwanger, von daher.
Das ist eine Pralinenhochzeit. Ne? Braut ist schon gefüllt.
Rotweg ist auf jeden Fall ein guter Mann. Der gehört auch zu den Leuten, die nicht unbedingt immer das machen, was ihr Markthahn von ihnen will. Weil der verspricht ihnen nämlich, dass sie Fengbeils Männer eher etwas aufhalten werden. Und nachdem dann die Mansa zu Ende gesprochen ist, dann ja, geht's los. Wir haben ja vorher schon gepackt. Also wir hatten vorher eigentlich auch schon Aufbruchstimmung. Und Vara verabschiedet sich herzlichst von ihrem Vater. Er kriegt nämlich nochmal eine schallende Ohrfeige.
Nicht nur das. Eines Tages werde ich dich töten, sagt sie zu ihm.
Ja. Mhm. Meine Ansage.
Ja. Und, was meinst du, wird sie das in die Tat umsetzen?
Zuzutrauen wäre es ihr.
Na, gucken wir mal.
Da kommt wieder dieses kein Kommentar. Erst solche Fragen stellen und dann sagen, oh, gucken wir mal.
Ja, ich dachte, das ist mein Job hier.
Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, zutrauen würde ich sie.
Gut. Das war jetzt eigentlich der Sinn und Zweck dieser Frage. So nach dem Motto, ne? Traust du ihr das zu? Aber ich sag mal, ja, ich traue ihr das definitiv auch.
Also, sie ist schon eine sehr aufbrausende Frau. Und das hat sie, glaube ich, schon ein bisschen von ihrem Vater geerbt. Also so ganz spurlos ging der Vater nicht an ihr vorbei. Das merkst du. Auf jeden Fall reitet unsere Gruppe im Galopp weg. Mit Verabschiedung ist ansonsten nicht. Ich glaube, verschiedene Mitglieder der Gruppe teilen sich ein Pferd, weil sie auch nicht alle besonders gut reiten können. Und dann sind sie die nächsten Tage auch erstmal damit unterwegs.
Ja, und zwar auf der Karte, wenn du dir das anschauen magst, entlang des Imstrecker nach Osten. Daraus kannst du auch ersehen, vielleicht warum und wieso und weshalb Fengbald mit dieser Aufgabe betraut worden
ja,
ist.
Weil Falschir
nämlich genau auf der anderen Seite von diesem Fluss liegt, genau.
Ja, vielleicht war der auch einfach quasi schon am nächsten dran. Ja, ich glaube, erst geht's nach Norden und dann eher so nach Osten, als wir wieder so an den Ausläufern des alten Ortes sind. Weil sie dann auch sagen, wenn dann sie uns dann noch irgendwo kriegen, können wir uns noch zwischen den Bäumen verstecken. Und unterwegs begegnen sie auch immer mehr Siedlungen. Also das sind gerade so diese Geflüchteten, die wir ja vorher schon erwähnt hatten. Und die Siedlungen werden, je weiter weg, umso größer werden auch diese Siedlungen.
Wobei sie immer noch, also Siedlung finde ich da tatsächlich ein sehr hochgegriffenes Wort. Ich sag mal, es ist alles sehr provisorisch. Zeltstangen, provisorische Bretter verhaue. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie schon nach einer dauerhaften Besiedlung aussieht, ne?
Ja.
Die Leute haben halt auch nichts, muss man halt definitiv auch mal sagen. Es sind Flüchtlinge, ne? Mhm. Aber tatsächlich holt Fengbald sie bis jetzt jedenfalls erstmal noch nicht ein. Also Hodwig scheint da Wort gehalten zu haben und scheint Fengbald irgendwie abgelenkt oder in die Irre geführt zu haben. Denn sie reiten da jetzt wirklich ein paar Tage lang entlang des Flusses nach Osten. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich so stark... Ja.
Was mir aufgefallen ist, dass Josua in diesen Kapiteln relativ gute Laune hatte. Also ich meine, trotz allem, dass er mal wieder irgendwo vor irgendjemanden flüchtet, seine Laune ist besser als in manch anderen Kapiteln, wo er die ganze Zeit damit beschäftigt war, sich selbst zu bemitleiden.
Ja, wobei du auch natürlich sehen musst, dass es unseren Flüchtigen hier jetzt auch deutlich besser geht, ne? Die haben inzwischen ein Pferd unterm Hintern, die haben Klamotten, die haben was zu essen. Es ist jetzt nicht mehr so eine völlig hoffnungslose Lage, in der die sich befinden. Und sie haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist tatsächlich auch erreichbar. Ich meine, auch vorher war es ja schon klar, dass sie zu diesem Stein des Abschieds wollten. Aber sie wussten halt aus einer groben Richtung gar nichts. Und ehrlich gesagt, zu Fuß unterwegs zu sein, das ist halt echt langsam.
Mhm.
Und mit so einem Pferd bist du locker mal dreimal so schnell.
Mhm. Sie kommen auf jeden Fall irgendwann, nachdem sie bei den kleineren Siedlungen, Josua sich geweigert hat, da irgendwie Kontakt zu den Leuten aufzunehmen, kommen sie irgendwann bei einer größeren Siedlung an. Das scheint sich halbwegs den Namen Siedlung verdienen zu können. Allerdings gibt es auch nicht sowas wie Tavernen oder Gasthäuser oder irgendwas in der Richtung, weil sie da dann doch mal Kontakt zu den Leuten aufnehmen. Aber Josua besteht darauf, dass er quasi inkognito bleibt. Also er gibt sich hier nicht irgendwo als Prinz Josua zu erkennen, sondern sie versuchen hier einfach ein paar Informationen zu kommen.
Ja, um mal zu gucken, wie so die allgemeine Stimmung so ist, was das für Leute sind, was die da wollen, was die sich davon versprechen. Und also hast du gelesen, wie der Ort heißt? Der Ort heißt Gadrinset.
Versammlungsplatz.
Versammlungsplatz, genau. Das ist auch quasi da, wo der Steflot in den Ymstrecker mündet. Weil ja häufig so Siedlungskerne irgendwo sind, wo sich Flüsse treffen oder wo Flüsse ins Meer kommen. Das sind ja so klassische Punkte, wo so Siedlungskeimzellen entstehen. Ja, aber die versuchen jetzt halt da trotzdem mal so ein bisschen in Erfahrung zu bringen, was da jetzt so, wie da so überhaupt die Stimmung ist, ne? Und was das für Leute sind und da ein bisschen mehr rauszufinden.
Ja, und da geraten sie an eine Frau namens Yelda.
Erinnerst du dich an diese Geschichte?
Jetzt, wo du fragst, glaube ich, weiß ich, worauf du hinaus willst. Ah, da war eine Geschichte, die Ted bei der Lesung erzählt hatte, oder?
Ja, genau so.
Ah, okay.
Ich krieg die Geschichte auch nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich weiß nur, dass ich wusste, wo es war. Also es ist halt so gewesen, als wir im Herbst bei der Lesung in Kassel waren, hat Ted halt erzählt, wie er sich so zum Schreiben inspirieren lässt. Und unter anderem erzählte er dann die Geschichte von einem Herrscher, der inkognito sich unter sein Volk mischt und dann sich mit seinen Gefährten so über einem Gespräch verliert, dass er diese Kuchen, die die Gastgebenden da gebacken haben, dass er diese Kuchen vergessen hat und dass diese Kuchen angebrannt sind. Und dass Ted dann gesagt hat, er wollte das, hat das als Inspiration genommen. Das muss irgendein mittelalterlicher Herrscher gewesen sein. Ich habe es vergessen, wer es war.
Kann sogar irgendwo in Großbritannien gewesen sein, bilde ich mir zumindest ein. Aber ja.
Und Ted sagte dann so nach dem Motto, er hat das irgendwo verwendet, er wusste nur nicht mehr so genau wo. Da hat er nur nicht mit mir gerechnet. Ich wusste es nämlich tatsächlich noch, habe ihm gesagt, dass es im Abschiedsstein war. Und genau diese Geschichte passiert hier jetzt. Deswegen musste ich jetzt gerade mal Sabrina da drauf schubsen und man sah auch förmlich, wie es ihr wie Schuppen von den Augen fiel, so nach dem Motto, oh, ja, da war was.
Also beim Lesen habe ich da nicht dran gedacht.
Der Podcast-Moment in dieser Episode für mich, verdammt normal, hat gut funktioniert. Und dass du es nicht mehr wusstest, war ja fast noch besser. Ja. Also wir sind jetzt unterwegs mit Isorn, Deonod und Josua. Die anderen haben wir alle in einem
zurückgelassen.
Den haben wir zurückgelassen und die wollen sich jetzt so ein bisschen aufmachen und da so ein bisschen rausfinden, wie jetzt so die Stimmung ist, ob es irgendwo was zu essen gibt, solche Sachen. Und treffen dann auf diese schon eben erwähnte Yelda. Genau.
Ja, ein bisschen was erfahren sie ja auch von ihr. Also sie sind ja, glaube ich, in irgendwelchen Grenzgebieten der Frithinge, in denen die Frithing-Leute selber nicht so gerne siedeln. Deswegen ist es für die ganz in Ordnung, dass die Steinhäusler da quasi ihre Lager aufgeschlagen haben.
Ja, es ist ja so, dass die Frithinge sich südlich des Ymstrecker erstrecken. Alles, was davon südlich ist, sind die Frithinge. Hochwiesen, Seen, Frithing und dann südlich kommt Naban. Und es ist halt quasi die Nordgrenze ganz oben. Und da kommt halt nichts mehr außer dem Fluss. Da kommt noch Falschir und dann kommt der Aldehorte. Und ich denke mal, dieser Fluss ist auch sowas wie eine natürliche Grenze zwischen den einzelnen, ich nenne es jetzt mal, teilreichen Bereichen, wie auch immer man das nennen mag. Und dieses Gebiet, von dem Yelda dann spricht, ist jetzt allerdings noch was noch ein Stück weiter östlich liegt. Das ist nämlich da, wo unsere Gefolgschaft jetzt den Stein des Abschieds vermutet.
Ja, klingt auch sehr danach.
Ja.
Weil sie ja irgendwie voll von Feenringen spricht, Hügeln, auf denen nachts Geister tanzen und ein großer Hügel, auf dem sich die Hexen treffen, voll von schrecklichen Zaubersteinen. Also ja, da habe ich mir auch gedacht, das klingt schon so ein bisschen, als wollten wir da jetzt hin.
Genau so sieht es nämlich aus. Ja.
Ja. Und dieses nicht weit davon liegt eine Stadt, in der früher der Teufel gehaust haben soll. eine gottlose, unnatürliche Stadt. Ich meine, mit dem ganzen Aberglauben, mit dem, die da um die Ohren haut, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine ehemalige Sisi-Stadt ist.
Ich überlege gerade, ich meine sogar, es ist eine.
Ja, ich gehe mal fest davon aus, was.
Lass mich mal gerade überlegen, welche Sisi-Städte? Dai Chikitsa? Ne, Enkyu Shaosai.
Ja, genau.
Müsste da in der Ecke sein.
Ja, eben, weil das hatten wir damals, als wir diese ganzen Sisi-Städte aufgezählt hatten, hatte ich mir aufgeschrieben, Enkyu Shaosai, nahe Stein des Abschieds.
Ja, genau.
Also müsste es ja die sein.
Sehr gut.
Ja, und dann haben wir halt diese Szene, wo sie nochmal was bei einer Nachbarin zu trinken holt. Fand auch, wer war es, Deonot, ganz süß, der gemeint hat, ich glaube nicht, dass sie einen Mann hat, weil welcher Mann würde sein Bier aufheben und nicht selber trinken? Das ist ja dann das Bier, das sie den Männern vorsetzt. Und während sie dann nochmal schaut, ob die Nachbarin noch irgendwas zu trinken hat, haben die eben ihre Unterhaltung, währenddessen die Kuchen für die Kinder verbrennen. Aber gut, was hat sie erwartet, wenn sie mit irgendwelchen Männern mit ihrem Gebäck alleine lässt? Ich mich auch nicht drauf verlassen. Wie wirst du, solltest doch aufpassen, wann die Milch überkocht. Ja, es war genau 23.59 Uhr.
Ja, genau.
Ja, und da haben wir so die Stelle, die dann den Kapiteltitel auch macht. Weil sie, Deonot und Ison darauf bestehen, er ist doch Prinz. Und er sagt, ja, Prinz wovon? Ruinenprinz? Prinz von Ödland und Gras? Also ist Josua unser Grasprinz.
Von Kuchen jedenfalls schon mal nicht.
Ja, genau. Mhm. Also ich fand dieses Kapitel tatsächlich streckenweise auch sehr witzig geschrieben. Also ich hatte öfters mal was zu lachen.
Es ist tatsächlich ein bisschen heiterer und nicht so, ja.
Ja, nicht so niedergedrückt, ja.
Genau, genau das. Ja, und damit ja. Kapitelende, ne?
Ja, wollen wir noch sagen, warum Josua sich nicht zu erkennen geben will? Weil er eigentlich die ganzen Unschuldigen eigentlich nicht mit in die Sache mit reinziehen will. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil die können ihn auf jeden Fall schon mal nicht verraten, wenn Fengbald hinterherkommt. Also von daher, schauen wir mal, ob das so eine gute Idee ist. Wobei, ob da Fengbald Mitleid hätte? Nein. Kapitel 22, durch das Sommertor.
Wir sind wieder bei Simon und Aditu.
Da waren wir das letzte Mal in Kapitel 20.
Sehr schön, danke schön. Steht hier auch.
Episode 16. Ja.
Ich habe ein Problem mit diesem Kapitel.
Weil es nicht schön endet?
Oder nee, nein, sondern weil es einfach so, also auf Deutsch formuliert, viel Lärm um nichts ist. Also es hätte wahrscheinlich mit der Hälfte der Zeilen, Schrägstrich Zeichen, Schrägstrich Seiten, hätte es getan, meiner Meinung nach. Es zieht sich ein bisschen,
für das zweite Kapitel habe ich wesentlich länger zum Lesen gebraucht, ja. Ich verstehe, was du meinst. Zumal er so, Ted so viel beschreibt und
es passiert halt nicht viel.
Nee, es erzählt nicht viel, aber irgendwann denke ich mir, sag mal, steckt Simon immer noch in diesen Winterklamotten?
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Simon, Aditu und die beiden machen sich jetzt auf nach Jaue Tinukai. Simon hat überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Aditu, also was in diesem Kapitel unheimlich deutlich wird, finde ich, ist die Tatsache, dass Sithi und Nornen grundlegend andere Funktionsweisen in Anführungszeichen der Realität haben.
Denn vor allen Dingen von Entfernungen.
Und von Entfernungen, ja. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie sowas ist. Also wenn mich einer fragen würde, würde ich das beschreiben im Sinne von, das ist einfach eine verschobene Realität. Die sind einfach in einer irgendwie parallel angeordneten Welt. Da muss irgendwie durch dieses Sommertor dieser Übertritt sein. So.
Hat ja tatsächlich Simon auch gesagt.
Hat er gesagt?
Ja.
Ich gestehe, ich habe das wirklich nur überflogen, weil ich hatte keine Lust heute Morgen.
Warte, da, ich habe die Stelle für dich. Sie waren ein Stück gelaufen, aber es war fast, als wären sie auch von einem Tag zum anderen gewandert. Als bewegten sie sich sozusagen im rechten Winkel zur gewöhnlichen Welt. Ungehindert wie die Engel, von denen Simon gelernt hatte, dass sie auf Gottes Geheiß hierhin und dorthin flogen.
Okay, sehr schön. Das hatte ich tatsächlich auch gelesen, aber ich hatte es in diesem also ich habe es wirklich mehr oder weniger überflogen. Ich musste mich echt zusammenreißen, weil ich gedacht habe, ja, Ich weiß. Und es sind halt wirklich irgendwie 20 Seiten, in denen Ted das nur beschreibt, wie Aditu und Simon da jetzt von der einen Welt in die andere gelangen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, es ist so, dass sie gehen durchs Sommertor. Simon fragt halt irgendwas Mondkalb-mäßig ähnliches, wie nach dem Motto, ist das jetzt ein Zauber? Und Aditu sagt, wie Zauber? Was willst du? Ist es ein Lied? Ja, wie ein Lied. Ja, ein Lied, das mir hilft, mich an bestimmte Dinge zu erinnern. Und es ist auch völlig egal, ob ich das in deiner oder in meiner Sprache singe. Und dann singt sie das halt auf Simons Bitte hin auch in, ja, was spricht man da?
Westerling.
Nein, Westerling ist doch tatsächlich das, was im Song of Ice and Fire gesprochen wird. Ist das nicht erkühnländisch? Westerling ist, glaube ich, falsch.
Wieso komme ich denn da drauf?
Weil das von dem Song of Ice and Fire ist. Und ich wollte nämlich
ja,
auch
aber ich erst sagen, seit Westerling. Ich habe das nicht aber mehr gelesen. Ich dachte, ich hätte das tatsächlich hier irgendwo gelesen.
Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Und es ist bei beiden irgendwie Westerling. Aber,
doch, da, genau, da. Die abgehackten Laute von Simons Westerlingssprache.
Westerlingssprache, okay.
Ja.
Ja, dann schmeiße ich das gerade durcheinander. Okay, Entschuldigung.
Nee, mag ja sein, weil weiß schon, wer hat von wem abgeschrieben, ne? Ja.
Aber es gibt trotzdem einige wichtige Punkte, auf die ich in diesem Zusammenhang mal gerade kurz eben hinweisen möchte. Punkt Nummer 1. Aditu deutet mehrmals an, dass das, was sie da tut, nicht unbedingt so legeartes ist. Also es ist schon so, dass da wohl anscheinend irgendwelche mehr oder weniger ungeschriebenen Gesetze gebeugt werden, um Simon nach Zhao Etinukai zu holen.
Ich glaube, sie sagt doch ziemlich deutlich, dass sie da Regeln brechen.
Ja, genau. Das Zweite ist, dass Simon in seinem Anfall von ich will zaubern lernen und Morganis hat mir nie was gezeigt, zu hören kriegt, dass Aditu sagt, oh ja, Morganis, das war ein netter junger Mann, den habe ich mal an der Jagdhütte meines Onkels getroffen. Und da wird mal wieder klar, wie diese Altershierarchie bei den Sithi ist. Mhm. Simon kam Aditu ja schon so vor wie die jüngere Schwester von Jiriki und demzufolge halt auch nicht besonders alt. Aber Morganis war ja nun wirklich schon für einen Menschen alt. Und wenn Aditu ihn als jungen Mann gekannt hat, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie alt Aditu und Jiriki sein könnten?
Keine Ahnung, aber auf dreistellig hätte ich Minimum getippt.
Ja, also sie sagen dann beide irgendwann mal von sich aus, dass sie noch relativ jung sind für ihr Volk. Und ich meine, irgendwas um 100 Jahre geistert mir auch im Kopf rum. Muss ich wohl auch mal irgendwo gelesen haben. Aber das, ja. Ne? So, das ist das Zweite. Was wollte ich noch sagen? Ansonsten ah ja, genau. Ansonsten erzähl du ruhig erst ein Weilchen.
Ja, ansonsten würde ich das Wetter noch vorschlagen. Weil wir haben ja die ganze Zeit, als wir Simon quasi verlassen hatten, war es ja Schnee ohne Ende und es war bitter, bitter kalt. Und während sie Simon wo auch immer hinbringt, wird es ja immer wärmer und immer frühlingshafter und die Vegetation ist taut auf. Und Aditu sagt ja dann auch irgendwie, ja, der Winter ist ja auch falsch. Das ist ja stimmt ja auch, hat sie ja recht.
Aber deswegen gehen sie ja auch durch das Sommertor.
Ja. Hm? Weil wir haben ja Sommer.
Weil irgendwo in irgendeinem Halbsatz sagt sie ja dann auch mal, nee, wenn wir das machen würden, würden wir ja das Regentor nehmen. Also es gibt wohl auch mehrere Tore nach Zhao Etinukai. Mhm. So?
Ja. Ja, aber es hat schon wirkt schon sehr nach Magie.
Ja, und was Aditu dann auch nochmal betont, und auch Jiriki später nochmal, ist die Tatsache, dass Simon sich nicht solche Sorgen machen soll. Schließlich wäre er Hikasaya, also der Pfeilträger von Jiriki. Mhm. Und demzufolge wäre das alles, ja, es wäre vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber ja, er wird schon schief gehen, so ungefähr, ne?
Ja, ich glaube, Jiriki hat sich das trotzdem ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, das haben sie sich, glaube ich, beide ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, Simon auch, aber das ist mal so kurz aus meiner Sicht zusammengefasst, die ersten 20 Seiten dieses Kapitels. Ja. Also ich mag Ted, er schreibt episch, er schreibt großartig, aber da hätte ich ihm als Lektorin gesagt, komm, kürz das mal ein bisschen, das ist ein bisschen viel. Aber okay, gut. Auf die 5 Seiten kommt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr an.
Ja, irgendwo hatte ich auch eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, dass dieser Abschnitt das Lektorat überlebt hat, wundert mich auch. Weil den hätte es dann wahrscheinlich auch nicht mehr gebraucht. Aber du willst jetzt auch nicht mit epischen Beschreibungen.
Nein, ich will mich jetzt hier nicht mit epischen, stundenlangen Beschreibungen dieser Reise aufhalten. Da habe ich ehrlich gesagt.
Nein, ich meinte auch die epischen Beschreibungen der Stadt. Also Stadt.
Ach so. Ja, Moment. Ich wollte jetzt eigentlich da wieder einhaken, in dem Moment, wo wir am Sommertor ankommen.
Okay, dann hak mal.
Weil das Erste, was zum Sommertor mir einfällt, ist, es ist kein Tor im eigentlichen Sinne, sondern es sind zwei Tannennadelbäume. Schillingstannen, die sich so gegenüberstehen und damit quasi ein Tor bilden, durch das man hindurchgeht. Mhm. Und Simon guckt sich das an und ist ziemlich entsetzt und sagt, wieso? Das ist kein Tor, das sind Bäume.
Keine Bauwerke mehr.
Woraufhin Aditu halt sagt, wir haben die Bauwerke hinter uns gelassen, als wir aus Assur geflohen sind. Und dann können wir jetzt gerne auf die epische Beschreibung dieser Stadt eingehen. Da gibt es nämlich doch so das eine oder andere zuzusagen. So. Da möchte ich jetzt eigentlich wieder einhaken. Es sei denn, du hast zu diesem durch das Sommer irgendwas zu sagen.
Nee, es zog sich etwas.
Anstrengend, ja. So. Also, wir gehen durch dieses Sommertor. Aditu sagt nochmal, Simon sagt sie nicht. Sie sagt sehr konsequent, wie auch Hiriki immer, Seoman. Mhm. Oder halt Schneelocke. Also, Seoman, sei dir darüber bewusst, du gehst durch ein Tor hier jetzt rein in etwas, was noch nie ein Sterblicher vor dir getan hat.
Tada.
Tada. Das macht man nicht leichtfertig. In dem Moment hätte ich Aditu am liebsten geschüttelt und gesagt, was hätte Simon denn tun sollen? Hätte er im Schnee bleiben und erfrieren und verhungern sollen? Was stellst du dir da jetzt eigentlich vor? Und wenn er das nicht hätte leichtfertig tun sollen, warum bringst du ihn dann hierher? Aber gut.
Ja. So. Wer wäre da dann in der Situation nicht durchgelaufen, ne? Wohin auch sonst?
Ja.
Haben wir eigentlich irgendeinen Plan, wo in etwa Zhao Itinukai liegt?
Irgendwo im Aldi heute.
Ah, okay. Ja, gut, macht Sinn, weil sie hat den ja nördlich davon aufgegabelt.
Ja, und jetzt können wir uns ein bisschen darüber auslassen, wie diese Stadt so beschrieben wird. Das ist nämlich sehr schön, finde ich.
Ja, ist gefühlt auch mehr eine Zeltstadt. Also irgendwie diese Stoffbahnen, die von irgendwelchen Bäumen teilweise runterhängen, die bilden ja dann die verschiedenen, in der Mangelung eines anderen Worts, Häuser.
Wohnbereiche, Zelte, wie auch immer, ja.
Wirklich Winter scheint es da wahrscheinlich auch nie zu werden, denke ich mal. Zumindest habe ich auch später das Gefühl, dass Aditu auch nicht so die Kälte gewohnt ist.
Zurück, um nochmal kurz zu deiner Frage zurückzukommen. Also Zhao Itinukai heißt das Boot im Meer der Träume.
Ja, da war
einzig noch bewohnte City-Stadt im Herzen des Aldehorte. Steht im Anhang so drin. Ja?
Okay. Nur so. Ja. Stimmt, weil das mit diesem Boot, dieses Bild haben wir ja auch hier, weil diese verschiedenen Stoffbahnen ja dann teilweise auch aussehen wie Segel, die sich aufblähen.
Mhm. Okay.
Also Simon findet es auf jeden Fall atemberaubend. Der ist, wobei er jetzt schon wieder so langsam in diese Situation schlittert, wo er wieder von allem überfordert ist und
ja.
Overload.
Ja, aber du musst natürlich auch bedenken, aus was für einer Situation der jetzt auch kommt. Ne? Also der ist jetzt tagelang da durch die Wildnis gestapft, ist fast erfroren und verhungert und wird jetzt von Aditu so, ich weiß nicht, also wenn man die Erzählweise berücksichtigt, ist das jetzt nichts, was innerhalb von 20 Minuten erledigt ist, sondern eher sich innerhalb von Stunden ereignet hat, also innerhalb von einem Tag, dann bist du auch irgendwann kaputt, gar auf und dann diese vielen neuen Eindrücke. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr fordernd sein kann und dass Simon war ja vorher schon erschöpft, müde, kaputt und dann das noch oben drauf, also dass der jetzt langsam mal so den flapsig formuliert, dass der jetzt so langsam mal durch ist, ist eigentlich klar. Und es wird ja nicht besser.
Ja, wie gesagt, Overload, er hat irgendwo, begutachtet er sogar diese verschiedenen Stoffbahnen, die eine ganze komplette Geschichte zu erzählen scheinen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das so die Vertreibung quasi aus dem Paradies war, sprich aus dem Garten.
Ja, genau. Brauchst nicht von ausgehen, gehe ich fest von aus, dass das so ist.
Tiere gibt's ohne Ende und die sind auch überhaupt nicht scheu. Also stapft, glaube ich, auch irgendwie so eine Raubkatze von links nach rechts über den Weg. Und umgekehrt, am Wegrand liegen irgendwelche Füchse. Tiere lassen sich auch nicht wirklich von ihm stören und sind selber neugierig.
Wobei ich mich tatsächlich, als ich das gelesen habe, gewundert habe, so nach dem Motto, ja, dass die vor den Sithi keine Angst haben, ist alles schön und gut. Aber dass die Sithi ernähren sich auch größtenteils vegetarisch, wenn ich das richtig habe. Aber dass die Wildkatze und das Kaninchen da jetzt so nebeneinander völlig einträchtig vorkommen, finde ich dann doch ein bisschen so, wo ich denke, ja, und wovon soll die Wildkatze dann leben, bitte?
Ist die auch Vegetarierin?
Vielleicht ernährt sie sich nur von der Essenz des Kaninchens oder so, keine Ahnung. Aber jedenfalls ging mir das so durch den Kopf, wo ich gedacht habe, Aber ja, wer weiß, welche Ostenart-Feinheiten mir da entgehen. Aber ich habe mich das tatsächlich gefragt.
Vielleicht verlassen die Wildkatze zum Jagen Jawi Tinukai und macht das außerhalb vom Sommertor oder so.
Meinst du, dass es so einfach ist, aus dieser Stadt wieder rauszukommen?
Nee, glaube ich nicht.
Okay, danke. Die Frage stellt sich ja dann spätestens gleich nochmal. ja.
Ja. Adito bringt auf jeden Fall Simon zu Jirikis Haus. Wobei ich halt wirklich trotzdem irgendwie so meine Probleme habe, mir das als Haus vorzustellen, weil ich ja nur irgendwelche herumwabernden Stoffbahnen habe. Und
also ich stelle mir das eher vor wie so ein relativ großes Zeltlager.
Ja,
und
ja,
auch, das passt mir. Auch so, ja, nicht so Stoffbahnen im Sinne von eine Bahn macht eine Wand, sondern im Sinne von, dass du mehrere Streifen quasi hast, die dann halt sich so auseinanderfransen, weißt du, wie ich meine? Und wo man dann auch was reinknüpfen kann und die dann halt auch so nach und nach und nachher kommen, wenn du dann ganz am Anfang ankommst, hast du halt nur so einen schmalen Streifen und das wird halt immer mehr. So stelle ich mir das vor. Und tatsächlich auch mit irgendeiner, wie auch immer geformten Art von Dach, Schrägstrich, Markise. In Jirikis Haus ist ja mitten im Raum dann irgendwo ein Teich drin und ja.
In Jirikis Haus kannst du leider keine Türen knallen. Das hätte wahrscheinlich heute auch gerne jemand gemacht.
Ah, ja, aber wenn es keine gibt, kann man die auch nicht knallen. Ja. Genau.
Ja, weil sie irgendwann ja dann bei Jirikis Haus ankommen und Adito hat schon den Eindruck, dass Jiriki gerade Besuch hat. Und deswegen wollen sie erstmal warten.
Ich finde tatsächlich, ich gerne noch vorher was einwerfen. Und zwar die Tatsache, dass also Simon sagt, wo sind denn eigentlich die Leute, die hier alle wohnen? Daraufhin sagt Adito, naja, gut, wir sind halt so ein bisschen Einzelgänger und so, aber du hast schon recht, normalerweise um diese Tageszeit sieht man doch mehr Leute quasi, die hier, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, Lustwandeln, würde ich es jetzt nennen. Ja, also so dieses, wir genießen einfach.
Ja, was machst du als Sisi auch anderes außer Shen spielen und Lustwandeln?
Ja, so, ne?
Mir fehlt eigentlich nur noch so die gezupfte Harfe.
Ja. So, aber jetzt sind wir in Jirikis Haus und wir begegnen einem anderen Seether und zwar eben nicht Jiriki.
Du willst jetzt, dass ich diesen Namen ausspreche, ne?
Ich sprich mir nach. Kendra Ya-Aro ist gar nicht so schwer.
Ja, ja, im Kopf kann ich das auch. Ja, Kendra Ya-Aro, den Onkel von Jiriki, den hatten wir, glaube ich, damals in diese, war auch so eine Art Jagdhütte, oder?
Ja, ja.
Als wir Jiriki da irgendwo wieder getroffen hatten.
Genau.
Im letzten Buch.
Im letzten Buch, genau.
Ja, und der ist mies drauf. Der ist richtig mies drauf.
Darüber unterhalten sich Adito und Jiriki ja nachher noch. Ich fand dann sehr bezeichnend diesen Satz, unser Onkel Kendra Ya-Aro ist unglücklich, seit Asua fiel.
Das ist immer mies drauf.
Ja, es ist also richtig, naja, gut.
Aber jetzt offensichtlich besonders. Das ist so diese Szene, wo ich gemeint habe, als der dann wieder gegangen ist, nachdem er mit Adito diskutiert hat, die da total ruhig geblieben ist und der sie da quasi vollgetextet hat, gegangen ist, dachte ich mir, tja, doof, dass du jetzt keine Türen knallen kannst, weil sonst hättest du das wahrscheinlich gemacht.
Ja, durchaus möglich.
Ja, aber das ist auch wieder so eine Stelle, wo Adito nochmal betont, bleib entspannt, du bist der Träger des weißen Pfeils, also es wird schon gut gehen. Und dann treffen wir auch endlich Jiriki wieder. Ja, hatte ich gerade ein bisschen vermisst. Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Buch, oder?
Nee, ich glaube, ganz am Anfang hatten wir ihn noch, als wir auf dem Minterhock waren. Da ist er dann ja, irgendwann hat er sich ja dann verabschiedet und ist gegangen. Ja, es ist schon lange her, aber es war tatsächlich schon in diesem Buch. Also es war dann irgendwie auf Siki Hawks Rücken oder so ähnlich, ne? Ziemlich am Anfang von dieser Staffel,
ja,
genau.
Jiriki und Adito sind aber auch sehr süß miteinander. Wie war das? Er nennt sie Kaninchen und sie ihn Weidengärte, oder?
Ja, ja. Weidengärte kann ich irgendwie noch verstehen, aber Kaninchen? Nun ja, gut.
Solange keine Wildkatze in der Nähe ist, ist es doch gut.
Kendra Jaro ist gerade gegangen.
Oh.
Entschuldigung, jetzt ist gut. Apropos, Verwandtschaftsverhältnis? Kendra Jaro?
Ja, Onkel.
Ja, ist ein Halbbruder von Likimea.
Okay.
Ja?
Und Likimea, also von Likimea. Likimea ist die Mutter von Yuriki und Aditu.
Ja, ja, ja. Also, ne?
Mhm.
Also der ist ein Kind von Briseu. Und Briseu war die Frau von Hakatri. Aber da Hakatri dann ja irgendwann gen Westen gegangen ist, du erinnerst dich, hat sie sich danach anscheinend nochmal mit einem anderen Sithi.
Okay.
Ne? So, ja.
Yuriki ist auf jeden Fall der Meinung, sie müssen jetzt zur Versammlung der Schmetterlinge.
Ja, die Schmetterlinge haben sich versammelt, was auch immer das heißen mag.
Mhm. Aditu will erstmal aus diesen unbequemen Klamotten raus. Und der arme Simon kommt mit seinen Hormonen gar nicht mehr klar. Der hatte ja eh schon so langsam den Crush bei Aditu. Aber nachdem sie anscheinend jetzt in einem Hauch von nichts wiederkommt, macht es die Sache nicht besser. Und ich denke mir, also, und normalerweise, also das ist ja so eine Stelle, wo Ted ja wirklich jede Kleinigkeit beschreibt. Und ich frage mich die ganze Zeit, hat Simon eigentlich immer noch diese dicken Winterklamotten an? Kriegt er jetzt irgendwann einen Hitzschlag?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber dann machen sie sich halt auf zum Versammlungsplatz, zum sogenannten Yazira. Der wird dann auch beschrieben, ich hatte bei diesem Yazira tatsächlich ganz übelste Wikinger-Vibes.
Aha.
Ja, das ist eine Esche.
Ah, okay, deswegen.
Eine Esche mit Y am Anfang. Yggdrasil ist da nicht weit,
ja,
ne?
Ja,
ja. Ja. Also die Weltenesche. Der Unterschied ist allerdings tatsächlich, dass unter dem Yazira keine Nornen sitzen. Die Schicksalsgöttinnen der nordischen Mythologie, Ult, Skurd und Verdandi, die da halt sitzen und die Schicksalsfäden spinnen. Nornen sind in diesem Universum was ganz anderes. Sondern, dass auf dieser Esche ganz viele, ganz feine, ganz dünne, spinnwebartige Fäden nach unten gehen und auf diesen Fäden sitzen halt die Schmetterlinge. Und zwar in allen Formen und Farben. Und diese Schmetterlinge sind auch, ich habe es jetzt nicht gelesen, weil irgendwie habe ich es heute mit dem Lesen nicht so 110%ig genau genommen. Asche auf mein Haupt. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die auch größer sind als normale Schmetterlinge, richtig?
Oh, das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, aber ich meine, würde Sinn machen, ne? Aber es macht ja nichts. Wir sind halt genauso verwirrt wie Simon von Aditus Sommerputz. Ja, es sind halt auch ewig viele. Es spricht ja, glaube ich, irgendwann von Millionen von Schmetterlingen. Es ist wahrscheinlich sowieso sämtliche Größen dabei. Und die bilden dann quasi in dem Fall die Zeltwände.
Genau. Genau so sieht's aus.
Beim Dahinlaufen sagt ja Yuriki auch, die kleinen Flügel sind unruhig. Also hat anscheinend Kendra Jaro hat wahrscheinlich schon seinen Senf da dazugegeben. Simon muss erstmal überhaupt diesen ganzen Anblick dieses, ja in Anführungszeichen, Bauwerkes oder Zeltes irgendwie verdauen, weil er total fertig ist und sagt, also irgendwo versteht er langsam auch die Sisi, weil das alles, die Menschen machen ja so quasi immer alles kaputt und das ist alles so schön und so überwältigend und steht da und heult quasi, bis Yuriki ihn dann halt dann doch mal da reinzieht und zur Versammlung bringt und vor das Herrscherpaar treten lässt. Und wenn wir uns vorher gewundert haben, wo die ganzen Sisi sind, die sind anscheinend alle in dieser Halle. Und während sie da so durchlaufen, hat auch Simon so das Gefühl, dass die sich über ihn unterhalten und das auch nicht gerade wohlwollend ist. Also das Zischen klingt in seinen Ohren eher boshaft. Und schließlich stehen wir vor dem Herrscherpaar. Das sind Shima Onari und Likimea, vor denen er sich dann nach Aufforderung durch Yuriki dann auch mal verbeugt.
Der ist einfach durch, ne?
Ja.
Also der Simon. Der,
ja, klar.
Ne, der ist.
Er sagt ja auch, er ist nicht müde und will sich eigentlich nur hinlegen und schlafen.
Hm.
Und er wird schon wieder von einem Ort zum nächsten gezerrt.
Ja.
Und mir gedacht habe, ja, entscheide dich mal. Willst du jetzt wissen, was abgeht oder willst du wieder irgendwo rumliegen und schlafen? Das kann sich auch nicht entscheiden.
Ja.
Wie immer. So kennen wir Simon.
Ja, aber dieses Erlebnis in diesem Yazira endet jetzt nicht so besonders günstig für Simon.
Nee, also sie akzeptieren zwar, dass er da ist, so frei nach dem Motto, ja, was passiert ist, ist halt jetzt passiert. Shima Onari hält das auch eher für verwerflich, dass Iriki ihn hat herbringen lassen. Aber sie gestehen halt auch ein, dass er der Träger des Weißen Pfeils ist. Also darf Simon bleiben, beziehungsweise muss bleiben. Für immer und ewig. Ja.
Und das zu jemandem, dessen zweiter Vorname definitiv nicht Geduld lautet. Nein. Das war ja noch nie Simons Stärke. Nun ja, ich glaube, wir sind uns beide ziemlich darüber einig, dass er auf Dauer da wahrscheinlich dann doch nicht bleiben wird, aber jetzt ist mal wieder Zeit für Spekulation mit Sabrina.
Oh boy.
Ja, hast du eine Idee, wie er da, wie aus der Nummer wieder rauskommt? Oder rauskommen könnte?
Gute Frage. Die Nornen werden ja wohl kaum ihre Geschwister angreifen oder so. Und von so einem Entschluss, ich meine, Iriki und Aditu sind ja irgendwo allein auf weiter Flur mit ihrer Meinung. Weil der Rest des Isi scheint ja, wirkt zumindest so. Also diese Versammlung wirkt ja allgemein ein bisschen feindselig.
Welche Isi kennst du denn noch so? Also ich vermisse zum Beispiel jemanden.
War von der letzten Reisegruppe noch jemand übrig? Oh ja. Hilf mir auf die Sprünge, ich kriege jetzt keine Namen mehr.
Wen vermisst du von den Sisi? Welche Sisi kennen wir schon?
Stimmt, da wäre noch eine Sisi. Die Großmutter von Iriki. Amerasu.
Urgroßmutter. Aber egal, das Urgroßmutter ist immer Amerasu. Ja, genau.
Genau.
Wo ist die denn?
Das ist eine gute Frage, ja.
Ja, okay. Und auf welcher Seite steht die denn?
Die dürfte eigentlich fast eher, ja, also wenn du so sagst, eher auf Simons Seite stehen. Weil sie sicherlich weiß, dass er noch irgendwie was zu erledigen hat. Außerhalb von Zhao Itino Kai.
Es war jetzt ein bisschen mit Schubsen, aber
ja. Also, dass er da nicht bleibt, das ist ja wirklich klar. Weil,
dass er da nicht bleibt, ist klar. Die Frage ist halt
zwei
nur,
Bücher.
Die Frage ist halt nur, wie kommt er da raus? Ich finde aber deine Überlegung mit dem Nornenangriff auch sehr spannend.
Ja,
ich bin ja mal gespannt. Also ich meine, nein, ich bin nicht gespannt, wie es ausgeht, sondern ich bin gespannt, was du dann zu der endgültigen Auflösung sagen werden wirst, die allerdings noch so ein paar Kapitelchen brauchen wird.
Dieses
Und ich
Buch
glaube...
Ja, wird eng, ne? Weil ich meine, wir haben ja nur noch 6 Kapitel.
Ja, doch, ich glaube gerade so eben noch. Also ich glaube, das ist, ich habe es gerade nachgeguckt. Gerade so eben noch werden wir das in diesem Buch erleben. Aber es wird noch ein paar Tage dauern. Also, ne?
Also hat Simon jetzt erstmal Gelegenheit,
Gen spielen zu lernen, ja genau. Oh.
Ja. So frei nach dem Motto, ja, was soll ich denn jetzt die ganze Zeit machen?
Ja, hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, wie ich mir Gen vorstelle?
Das kann sein, aber du kannst es gerne nochmal wiederholen.
Ich hatte es irgendwie mal, ich stelle mir das so vor, als so eine Mischung aus Schach und Go. Aber frag mich jetzt nicht, warum. Also was Hochkomplexes. Ja. Aber ich glaube, darüber werden wir in den nächsten Kapiteln auch noch ein bisschen was lernen.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt Zhao Itino Kai für Simon schon nicht mehr so schön wie am Anfang.
Naja, auch ein goldener Käfig ist ein Käfig, ne?
Genau, in der Situation befindet er sich gerade.
Ja. Und so schön, wie das alles sein mag, wenn man da bleiben muss und da nicht weg kann, das ist auch nicht so der Burner, ne? Ich meine, wenn man das freiwillig macht, ist es okay, aber wenn man nicht anders kann. Ja.
Vor allen Dingen, ich meine, du kannst ja nicht vorher so Simon sagen, so überleg dir gut, ob du jetzt durch das Sommertor gehen willst, aber was es für Konsequenzen hat, das weißt du jetzt auch vorher nicht.
Ich glaube, das wussten Iriki und Aditu aber vorher auch
ja,
nicht.
Ja, das ist ja auch...
Und
Iriki ist ja selber geschockt.
Und es ist ja nun tatsächlich auch so, dass sie natürlich der Tatsache, dass er Hikastaya ist, Rechnung zollen. Ich bin mir nicht sicher, was mit einem Sterblichen passieren würde, der nicht Hikastaya ist.
Der würde jetzt nicht mehr leben.
Wahrscheinlich, gehe ich nämlich mal von aus.
Ja. Lassen wir einen... sehr geschockten Iriki und einen noch mehr geschockten und verzweifelten Simon zurück.
Ja, genau so tun wir das. und unterhalten uns dann in der nächsten Episode über die nächsten 2 Kapitel. Das haben wir gerade so verhackstückt. Mir fällt jetzt auch tatsächlich keine Frage mehr ein, was mir noch so durch den Kopf geistert. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, wenn ihr uns schreiben möchtet, findet ihr uns auf Facebook und Instagram. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die heißt zgetpodcast@gmail.com. Immer wenn ihr uns schreibt, denkt bitte an die Spoilerwarnung, damit ihr Sabrina nicht den Spaß verderbt. Außerdem laden wir euch ganz herzlich auf unseren Discord-Server ein. Dort gibt es nämlich speziell auch einen Kanal, auf dem hemmungslos gespoilert werden darf, den die Sabrina nämlich nicht anfassen darf.
Was sie auch nicht macht.
Genau, sie ist nämlich brav und artig. Wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen und vor allen Dingen auch Weiterempfehlungen. Wenn ihr also jemanden trefft, der gerade die Bücher liest, dann lasst doch mal unseren Podcast fallen. Freuen wir uns auch sehr drüber. Und dann sage ich mal tschüss. Bis demnächst.
Bis zum nächsten
Mal. Es sei denn, ich habe was vergessen. Okay. Tschüss.
Bye, bye. Noch alles gekonnt. Das ist alles aufgezählt.
Ja, ne? Habe ich auch gerade gedacht.
So lang war die Pause ja.